Obst Kasper, dein Wissenschaftspodcast.
Heute reden wir über die Weltklimakonferenz in Dubai. Ja, hallo Chiara. Wir haben jetzt für die neue Folge ja richtig lang gebraucht, aber dafür ist es richtig spannend und wir konnten auch nicht so wirklich was dafür für die Verzögerung. Ich war krank, du warst im Urlaub, aber jetzt haben wir endlich geschafft, hier wieder die Folge aufzunehmen.
Ja, frohes neues Jahr. Wir sind in 2024.
Ja, frohes neues, stimmt.
Im Urlaub war ich nicht. Aber naja, krank ja. War ich auch auf jeden Fall. Ich glaube, das war einfach auch schon wieder Corona. Ich weiß auch nicht. Also, was auch immer es ist, aber halb Deutschland war ja gefühlt krank einfach die letzten Wochen. Und so hustend einen Podcast aufnehmen ist irgendwie auch schwierig.
Nee, das ist es nicht. Nee, jetzt sollten wir unsere Stimmen wieder in euren Ohren schmeicheln. Ungefähr so müsste es sein. Wir hatten das geplant, als richtig aktuelles Thema zu machen. Jetzt ist es schon ein paar Tage her, aber es ist trotzdem immer noch genauso wichtig, darüber zu reden. Und ich glaube, wir haben da auch einige Sachen rausgefunden, die sehr interessant sind und die ihr vielleicht so noch nicht gehört habt, auch wenn es schon ein paar Tage zurückliegt, nämlich die COP28 in Dubai, also die Weltklimakonferenz.
Ja,
Da haben wir nämlich, haben wir uns einfach mal ein paar Fragen gegenseitig geschickt gehabt. Und ich bin gespannt, was wir gegenseitig rausgefunden haben, also was du rausgefunden hast.
Ja, Weltklimakonferenz hat vom 30.11. bis zum 12.12.2023 in Dubai stattgefunden. Und das war die 28. UN-Klimakonferenz. Ich weiß nicht, hast du so in deinem Alltagsleben super viel darüber gelesen, in Zeitungen, in der Tagesschau? Wie war so dein Eindruck von der Medienberichterstattung?
Naja, man hat ja schon viel mitbekommen. Also natürlich auch wir nochmal extra, weil wir ja schon wussten, dass das unser Thema wird. Und überall, wo das aufgetaucht ist, hat man natürlich nochmal extra geguckt, was die Leute dazu sagen. Und ich fand, die Berichterstattung war ziemlich ambivalent. Das heißt, gerade am Anfang war es so, ey, hier kann wirklich was Gutes passieren. Und dann wurde die Berichterstattung immer negativer, so hatte ich den Eindruck. Und da können wir ja mal ein bisschen gucken, was denn wirklich dahinter steht. Was ist dein Eindruck?
Ja, mein Eindruck war, ich habe gerade ja kein deutsches Fernseher, also ich sitze nicht irgendwie abends vorm Fernseher und schaue ARD oder sowas. Also wenn, dann muss ich mich ja quasi aktiv gerade drum kümmern.
Aber gibt es sowas in Italien, so vertrauenswürdige Nachrichten? Stelle ich mir auch schwierig vor, oder?
Tatsächlich sind die größten öffentlich-rechtlichen Sender auch privatisiert. Also die haben schon, also es ist ein bisschen schwieriger, weil halt alles quasi mit der Regierung zusammenhängt. Also du hast nicht wirklich die Medienfreiheit, die wir in Deutschland haben.
Also du hast nicht öffentlich-rechtlich, die sind alle privat,
ja,
ne?
Genau. Ja. Also die laufen unter öffentlich-rechtlichem, aber sind dann finanziert von Regierungssträngen, die dann wieder Einfluss drauf nehmen. Also es ist eigentlich nicht öffentlich-rechtlich. Das ist alles ein bisschen verworren hier. Ich habe versucht, da mit ein paar drüber zu quatschen. Man muss aber ehrlich sagen, dieses ganze Politikthema hier habe ich bisher noch nicht die Gruppe gefunden, die es so mega geil findet, darüber zu schnacken. Also in Italien bin ich gerade, falls ich Menschen fragen, wo ich gerade stecke. Und um aber zurück zur Weltklimakonferenz zu kommen. Also auf dieser Weltklimakonferenz waren knapp 200 Staaten vertreten und rund 70.000 Teilnehmende. Das Ziel war eigentlich, Regelungen und Maßnahmen zu beschließen, um vor allem das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, was beim Pariser Klimaabkommen 2015 beschlossen worden ist. Also es gibt quasi so eine Folge an Konferenzen, die heißen dann alle COP und dann die Zahl halt dahinter.
Die Zahl, ja.
Genau. Und dieses Jahr war es eben in Dubai und eigentlich habe ich ein bisschen erwartet, dass es richtig abgeht in den Medien. Ich habe gedacht, geil, da kann man richtig drüber diskutieren. Es gibt so viele Punkte, die an dieser Weltklimakonferenz aufgegriffen worden hätten sein können.
die diskussionswürdig wären.
Genau,
einfach,
aber ich bin froh, dass wir jetzt mal darüber diskutieren. Ich habe nämlich einige Punkte gefunden, die ich wichtig finde.
Ja,
zu diskutieren.
Wir haben uns, wie immer hier in Staffel 2 von Obst Kasper, haben wir uns natürlich gegenseitig Fragen gestellt. Und ich habe die andere Person recherchiert und ich weiß halt auch nicht, was Chiara recherchiert hat. Das heißt, für mich ist das auch spannend. Und da ist die erste Frage, die, finde ich, auch die zentralste mitunter ist, ist, was wurde denn erreicht? Und sind diese Ergebnisse genug oder sind die eher ein Tropfen auf einen heißen Stein? Und reicht das, um 1,5-Grad-Ziel einzuhalten? Ich würde sagen, das ist so ein Fragenkomplex. Was hast du dazu rausgefunden?
Fangen wir mit der Banger-Frage an.
Ja, oder? Ich würde sagen, die ist zentral. Was hat's gebracht?
Okay, was hat's gebracht? Also, ich glaube, das ist tatsächlich auch gut, dass wir heute erst die Folge aufnehmen und quasi nicht mehr ganz aktuell sind, weil jetzt haben wir ja die Ergebnisse von der Klimakonferenz schwarz auf weiß und kann auch vielleicht schon mal ein bisschen konkreter sagen, was dabei rauskam. Also, was man ganz klar sagen kann, die COP28 ist die erste Klimakonferenz, in der offiziell darüber gesprochen wurde, dass fossile Energien quasi die Wurzel des Bösen in puncto Klimawandel sind. Die Wurzel des Bösen hört sich jetzt sehr dramatisch an, aber dass quasi das mal so als zentraler genau. Faktor genannt wird. Denn das ist nämlich gar nicht mal so lange her, dass fossile Energien überhaupt angesprochen worden sind. 2021 in der COP26, also zwei COPs erst her, wurde das überhaupt als zentrales Thema gestatet. Und das,
also
Öl, spannend.
Gas und Kohle, dass das weniger werden muss, dass das quasi eine zentrale Forderung
genau.
ist. Über was wurde vorher geredet? Vorher waren es halt fossile Emissionen. Das heißt, man hat nur geguckt, oh, die Kohlenstoffverbindungen sind zu viel in der Atmosphäre, da müssen wir irgendwie runterkommen. Aber es wurde nie konkret drüber geredet, wo die eigentlich herkommen. Wo ich auch dachte, ja, okay, wir benennen jetzt einfach die Dinge, wie sie sind und gucken nicht nur auf die Symptome, sondern auch auf die Quellen, wo das herkommt. Aber ist das jetzt schon so ein großer Meilenstein? Weil am Ende ist es ja im Grunde ja synonym. Fossile Energien, fossile Emissionen ist ja im Grunde das Gleiche, nur an einer anderen Stelle im System.
Ja, das ist nachher eine Frage, die ich an dich zurückspiele. Da gibt es nämlich einen Unterschied und der wird nämlich auch ganz schön gerne als Punkt, als Diskussionspunkt gewertet. Aber lass uns mal noch bei der Frage bleiben, was alles beschlossen worden ist. Jetzt hast du ja gerade nochmal angesprochen, diesen fossile Energien und fossile Emissionen. Ein Wort, was ganz oft aufkommt in diesen Ergebnissen von der COP28, ist the transition away, was man auf Deutsch so viel so umschreiben kann wie ausschleichend oder wir bewegen uns weg von fossilen Energien, was sich irgendwie ganz schön, naja, Larifari anhört und genauso ist es auch. Und es ist nicht die Wortwahl, die wir gerade bräuchten, um das 1,5-Grad-Ziel, was wir im Pariser Klimaabkommen gesetzt haben, wirklich auch drastisch umzusetzen. Also allein das Wording ist schon spannend und bietet auch ein bisschen so ein Rabbit Hole für die Industrie. Was meine ich damit? Ein Schlupfloch, wo die Industrie sagen kann, naja, wir bewegen uns ja da weg, aber wir investieren zum Beispiel einfach noch total viel Geld in Verfahren, die diese Emissionen, die von fossilen Energien freigesetzt werden, wieder zu mindern. Und das ist die Frage, wo du gerade schon so kritisch geguckt hast, wo du dir, glaube ich, dachtest, hä, worauf willst du jetzt raus? Ich möchte auf dieses CCS-Verfahren raus, wo ich dich drum gebeten habe, zu recherchieren.
Ja, genau.
Genau, okay, gut. Vielleicht machen wir einfach da direkt weiter und spielen nachher auf die Ergebnisse wieder zurück, weil es ist ja eigentlich, kann man es ja durchziehen. Also.
Ja, ich dachte, was bei den Ergebnissen noch wichtig ist, ist dieser Fonds für Länder, die besonders, da willst du noch gar nicht drüber reden.
Nee.
Dann machen wir erst den einen Punkt fertig.
Ja.
Nämlich, du hattest mich gefragt, wo ist denn die Frage? Hast du die Frage?
Ja, ich.
Hier, was ist der Unterschied zwischen fossilen Emissionen und fossilen Energien?
Genau.
Und da dachte ich, worauf willst du eigentlich mit dieser Frage hinaus? Weil fossile Energien beziehen sich halt auf die Energiequellen, das heißt Öl, Gas, Kohle. Und fossile Emissionen sind halt Treibhausgasemissionen, die durch Kohle, Öl und Gas entstanden sind. Das heißt, im Grunde ist das eine halt der Energieträger und das andere sind die Emissionen aus genau diesem Energieträger. Das heißt, eigentlich, wenn wir jetzt über den Energieträger auf einmal reden, anstatt über die Emissionen aus dem Energieträger, weiß ich nicht, wo der große Unterschied ist. Der Unterschied ist der, dass bei fossilen Emissionen kann man noch, also bei den Treibhausgasemissionen kann man sagen, ja, die kann man auch verringern, indem man zum Beispiel durch Carbon Capture die Emissionen wieder aus der Atmosphäre rauszieht. Das heißt, man kann auch da ein bisschen Klimaneutralität erreichen, wenn man, obwohl man fossile Energien benutzt, wenn man fossile Emissionen verringert. Das ist aber ein bisschen Quatsch, weil dieses Carbon Capture and Storage, also CCS, das wird die ganze Zeit als großer Hoffnungsträger verkauft. Wer das als Hoffnungsträger verkauft, da kommen wir natürlich noch drauf zu sprechen. Es ist aber leider so, dass die International Energy Agency sagt, dass das leider in diesem Ausmaß, wie die sich das wünschen, nicht funktioniert. Oder auch das Umweltbundesamt und der IPCC sagen auch, dass es dieses Ausmaß leider nicht funktioniert. Und außerdem ist diese Art, den Kohlenstoff so wieder aus der Atmosphäre rauszuholen, sehr energieintensiv. Und laut dem Weltklimarat ist Carbon Capture and Storage die teuerste, unwirksamste und riskanteste Option, Klimaneutralität zu erreichen. Das heißt, das ist eher so ein Strohmann-Argument, was man auf keinen Fall jemanden abkaufen sollte, wenn er sagt, wir retten die Welt mit CCS.
Und genau das ist das, was ich mit dem Schlupfloch meinte. Also das Wording zu sagen, wir bewegen uns langsam weg von fossilen Emissionen, bedeutet nicht, wir bewegen uns langsam hinweg von fossilen Energieträgern. Denn wenn man dann mit diesem Carbon Capture Verfahren, mit diesem CCS-Verfahren auf kurz, argumentiert, dann sagt man ja, okay, wir können die gleiche Quelle haben, wir reduzieren nur die Emissionen dadurch, dass wir sagen, naja, wir speichern die Emissionen und machen sie dadurch unschädlicher. Jetzt hast du ja aber gerade aufgeführt, dass dieses Verfahren eigentlich, ich will jetzt nicht sagen völliger Bullshit ist, aber völliger Bullshit ist.
In dem Ausmaß, wie sie es hier nennen, ist es Quatsch. Genau. Das kann einen winzigen Beitrag dazu leisten, am Ende den Overshoot, den wir haben, wieder runterzubringen, aber es löst nicht das Problem.
Ja, und das ist...
Also das ist ganz wichtig festzuhalten.
Das ist etwas, das eben ganz oft genutzt wird als Argument, vor allem von der Öl- und Gaslobby. Auf den Riesenpunkt kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen, weil das
ja,
ist
ja der ist nämlich auch sehr
das
zentral.
Ist ja der zentrale Punkt, worum es uns bei dieser Folge auch mitgeht, weshalb wir auch den Standort ja diskutieren. Aber mir war es eben wichtig, dass wir nochmal hinschauen, was ist die Argumentationsstrategie, weil das ist auch was ganz viele Parteien in Deutschland zum Beispiel fahren, dass sie sagen, okay, wir haben, das ist jetzt stark ausgeholt und das wird auch ein Diskussionsthema werden, aber ich ziehe da schon einen Vergleich, indem man sagt, wir ändern unsere, also wir wollen quasi technologisch an den Punkt kommen, dass wir Emissionen verringern können, wir behalten aber die gleichen Quellen bei, die teilweise einfach klimatechnisch schädlich sind. Und ja, es braucht einen technologischen Fortschritt und ich hoffe ganz doll, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo wir komplett emissionsfrei Dinge nutzen können, wie zum Beispiel emissionsfrei zu fliegen, ne? Aber solange das noch nicht so ist, ist es für mich kein Argument zu sagen, naja, da pumpen wir jetzt noch mehr Kohle rein, sondern man muss ja gleichzeitig auch daran arbeiten, Dinge zu reduzieren, die zum heutigen Zeitpunkt noch schädlich sind. Und das ist was mir bei der Argumentation total missfallen hat, irgendwie bei der Weltklimakonferenz und bei den Menschen, die das da gestatet haben. Deswegen die Frage ja nach fossiler Emission und fossilen Energieträgern.
Ja,
Genau.
Das eine, was noch am Anfang der Weltklimakonferenz positive Nachrichten geworfen hat, ist ein Fonds für arme Länder, die durch Klimaschäden quasi Ausgleichszahlung bekommen sollen. Mhm. Ich würde sagen, das ist auch somit das, was am größten in den Headlines als Positives stand. Weiß nicht, hast du dazu noch groß was gefunden?
Ja, ich habe dazu groß was gefunden. Loss and Damage heißt der Fund. Also heißt der Topf, der quasi als Ausgleichszahlung für die Schäden herhalten soll, die Länder bereits durch den Klimawandel erlitten haben. In diesem Topf werden jetzt laut Vertrag 700 Millionen US-Dollar reingeschmissen, ne, von all den anderen Ländern. Wirklich brauchen würde man allerdings 400 Billionen US-Dollar. Ja, und dazu will ich …
Also Milliarden wahrscheinlich, weil das Englisch-Deutsch …
Ja, ja, sorry, ja, genau. Ja. Aber trotzdem noch Dollar. So, wenn man jetzt aber dann noch eine Zahl mit reinwirft, wird es ein bisschen lustig. Und da fangen wir jetzt einfach mal an, blamieren oder abonnieren zu spielen. Und zwar, was glaubst du denn, was glaubst du denn, hat es gekostet, dass die COP28 in Dubai stattfinden konnte? Also was waren die Kosten von der Klimakonferenz in Dubai in US-Dollar?
Oh, shit. Also, ich weiß, dass dieses Gelände riesig ist, dass da richtig viele Leute sind, dass die Vereinigten Arabischen Emirate sehr viel Geld haben. Ich sag mal so, die haben bestimmt 2 Milliarden US-Dollar dafür ausgegeben.
Ja, sind 7. Und dazu im Vergleich werden 700 Millionen US-Dollar in den Topf geworfen. Also das ist fast schon eine Beleidigung, dass man in einem Wüstenstaat, wo einfach nichts ist, eine Weltklimakonferenz stattfinden lässt, die 7 Milliarden US-Dollar kostet. 7 Milliarden. Und da sagt man, ja du, aber 700 Millionen schmeiße ich in den Topf. Aber gut, es ist auch noch nicht klar, wie dieses Funding funktioniert und wie das Funding verteilt wird. Und vor allem ist noch überhaupt gar nicht klar, wie viel wirklich von dem Geld ankommt, weil dieses Geld geht in Länder, die ganz stark unter Korruption leiden. Also man schätzt, dass nicht mal 24% von diesen 700 Millionen US-Dollar überhaupt dann wirklich umsetzbar, also eingesetzt werden können, weil die gar nicht ankommen. Also es ist irgendwie …
Ja, aber die Grundidee ist ja trotzdem eine gute, weil wir Länder, die jetzt Industrieländer sind, reiche Länder, haben die ganze Scheiße verursacht. Ja. Und andere Länder leiden viel stärker darunter, dass wir das gemacht haben.
Ja.
Dann muss man auch irgendwie gucken, dass man da wenigstens probiert, ein bisschen Fairness wieder reinzubringen.
Aber, ja, das stimmt natürlich.
Also das ist …
Das stimmt natürlich. Und ich meine, man muss auch sagen, es gibt auch noch andere positive Sachen. 118 Länder haben unterschrieben, bis 2030 die grüne Energiequellen in den jeweiligen Ländern zu verdreifachen. Es ist allerdings diese Verträge, die da geschlossen werden auf der Weltklimakonferenz, die sind nicht so ganz verbindend. Also ich bin keine Juristin, aber die sind nicht so ganz verbindend, trifft es, glaube ich, ganz gut. Des Weiteren haben über 50 nationale und internationale Ölgesellschaften, auf das Thema Ölgesellschaften kommen wir gleich nochmal, da waren nämlich ziemlich viele präsent, von diesen 50 nationalen und internationalen Ölgesellschaften, die etwa 40% der weltweiten Produktion repräsentieren, die haben eine sogenannte Dekarbonisierungscharta unterzeichnet. Also da gibt es 3 Hauptziele in dieser Charta. Die erste ist, dass man Netto-Null-Emissionen erreicht im direkten Betrieb. Also wenn quasi Öl gefördert wird, dass quasi die Emissionen, die durch diese Förderung entstehen, null sind bis 2050. Dass man …
Okay, das ist schon mal krass.
Das ist krass, das ist wirklich krass. Und dass nahezu null Methangas Lecks entstehen bei dieser Öl- und Gasforderung bis 2030. Methan ist ein sehr flüchtiges Gas, das heißt, es ist nicht lange in der Luft, dafür ist es aber sehr, sehr schädlich. Also es ist schädlicher als andere Emissionsprodukte, aber es bleibt eben nicht so lange in der Luft, deswegen ist die Tragweite eine andere, aber es ist auf jeden Fall schon mal sehr gut, dass man das mit aufgenommen hat in diese Charta. Und es ist auch bis 2030 wollen diese 40% oder diese 50 nationalen und internationalen Ölgesellschaften eine Null-Routine-Abfackelung erreichen. Habe ich mir so gedacht, hä, was ist denn das? Also man verbrennt überschüssiges Gas, habe ich auch nicht gewusst. Irgendwie einfach scheiße. Und sind sie jetzt drauf gekommen, dass man das vielleicht nicht machen sollte. Bis 2030. Finde ich eine richtig gute Charta. Problematisch allerdings, wo sind die anderen 60%? Also mega gut, dass es 40% aller globalen Produktionen von Öl quasi betrifft, die das unterschrieben haben. Aber 60% waren da nicht dabei, ist immer noch über die Hälfte. Und wir sprechen wieder von so einer Charta auf der Weltklimakonferenz. Wir sprechen also wieder von was nicht super doll verbindend ist. Aber ich möchte es trotzdem als Pluspunkt aufführen.
Ja, das klingt schon mal nach einem Schritt in die richtige Richtung. Aber wahrscheinlich, wenn man es ausrechnen würde, ein zu kleiner. Ja. Aber die Richtung stimmt.
Genau, und dann noch zwei Sachen, dann kommen wir schon auf das nächste Thema, weil das wird uns, glaube ich, alle ziemlich
zum
Brennen führen. Aber noch zwei Punkte möchte ich aufführen, wenn es noch um diese Ergebnisse geht, weil es ja einfach der zentrale Punkt ist. Also auf der Weltklimakonferenz wurde das sogenannte Global Stocktake nochmal besprochen, also das stand quasi im Fokus. Was ist der Global Stocktake? Das ist quasi eine Übersicht über die Einhaltung der Klimaziele, also vom Pariser Klimaabkommen mit diesem 1,5-Grad-Ziel. Da wurden damals von allen Ländern, die da unterschrieben haben, Klimaziele festgelegt, auch Deutschland. Und da hieß es quasi, dass man bis zu Jahr X gewisse Dinge einhalten soll. Und das nennt man Global Stocktake, wurde jetzt eben quasi nochmal als Übersicht dargestellt. Und aufgefallen ist, dass das 1,5-Grad-Ziel mit den Dingen, die die Länder unterschrieben haben, 2015 im Pariser Klimaabkommen, definitiv nicht erreichbar ist. Mit den Dingen, die
sie. Und das ist richtig scheiße. Das ist keine Lappalie mit, oh, schade, naja, dann machen wir halt unter 2 Grad. Das Risiko, dass es richtig kacke wird auf der Welt und Sachen passieren, die sich verselbstständigen, wo wir nicht mehr Herr der Lage werden, global gesehen, das steigt mit jedem winzigen Grad Erwärmung. Und dass wir sagen, oh, jetzt reißen wir das 1,5-Grad-Ziel und dass das nicht mehr lange in den Headlines ist und lang diskutiert wird, das ist krass. Weil das ist wirklich richtig dramatisch und richtig kacke. Ja.
Und ich meine, 2015 ist jetzt einfach 9 Jahre her. Und ich finde, manchmal vergisst man diese Zeitspannen. Also in 9 Jahren hätte ich mir einfach mehr erwartet. Da hätte ich einfach wirklich gehofft, dass mehr passiert. Und es ist immer noch so ein bisschen so eine Larifari-Aufforderung quasi an die Länder. So, ja, haltet euch doch mal bitte an die Aufforderungen, weil wir haben es eigentlich eh schon verkackt. So ein bisschen.
Ja, und ich meine, es gibt unterschiedliche Berechnungen, wie sich das alles weiterentwickelt. Aber ich habe jetzt auch gelesen, dass wir noch ungefähr 7 Jahre haben, bis das 1,5-Grad-Ziel quasi gerissen ist. Das ist auch nicht mehr so lang hin.
Das ist wirklich nicht mehr so lang hin. Und damit kommen wir auch schon zum Schluss. Und zwar zum Besten des Schlusses, was uns perfekt überleitet auf unser großes Diskussionsthema, auf das ich mich wirklich sehr freue.
Wie Schluss? Ich habe noch richtig viel. Bleibt ruhig dran, weil so, das ist noch das. Also,
nicht Schluss von der Podcast-Folge.
Ich habe mich noch gar nicht richtig aufgeregt.
Schluss von den Ergebnissen, Mensch.
Ach so, ja, von der ersten Frage Schluss quasi. Ja,
okay. Okay, also so eine Klimakonferenz endet immer damit, dass man quasi sagt, wo denn die nächste Klimakonferenz stattfindet. Und das ist ein richtiges Goodie. Und zwar die COP29, die findet einfach in Aserbaidschan statt. Und Aserbaidschan ist auch einfach einer der größten Öl- und Gasproduzenten mit einer richtig schlechten Menschenrechtslage und hohem russischen Einfluss. Und damit herzlich willkommen.
Das kommt mir bekannt vor.
Herzlich willkommen zum Diskussionsthema. Und zwar zu dem Thema, was? Wer hat sich denn eigentlich was dabei gedacht hier in Dubai? Und warum ist es eigentlich so kritisch, dass die Weltklimakonferenz in Dubai stattfindet, aus klimapolitischer Sicht?
Ich würde das zusammenfassen mit der Frage, wer ist Sultan Ahmed al-Jaber? Weil der ist der Präsident der COP28 gewesen. Und wo kommt der eigentlich her und woher kann man ihn kennen? Also erstmal, der ist zwar Sultan, aber der ist kein Sultan, sondern ist einfach sein Name. Und der ist Minister für Industrie- und Fortschrittstechnologien, was auch gleichbedeutend ist mit dem Titel des Klimazaren in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dazu ist er nicht nur Minister, sondern er ist auch CEO der Abu Dhabi National Oil Company, also auch ADNOC abgekürzt. Und damit ist er auf der Forbes-Liste der CEOs im Nahen Osten auf Platz 2. Das heißt also einer der reichsten und einflussreichsten Menschen im Nahen Osten. Und der ist der Präsident der Weltklimakonferenz. Das klingt ja schon und mal erstmal komisch.
Darf ich kurz einwerfen? Ich fand's so geil. Du hast mir so eine richtig geile, dramatische Headline als Frage gegeben. Und ich meine, können wir ja zusammenschmeißen, ist ja eigentlich das Gleiche. Ich dachte mir so, du hast Clickbaiting richtig gut verstanden. Deine Frage war, Sultan Ahmed al-Jaber und die Ölgasverstrickung. Ist der Klimaengel ein Teufel im Umweltgewand? Wirft seine Verbindung zu ADNOC einen dunklen Schatten auf die Klimakonferenz?
Ja, oder das ist eine Bildüberschrift. Zu viele Wörter. Ja. Bildüberschrift wäre Gaga Ölscheich oder so. Naja, auf jeden Fall ein sehr einflussreicher Mann und halt auch Chef von dieser Ölfirma von Abu Dhabi. Und als er quasi Chef dieser Ölfirma geworden ist, hat er die Rohölproduktion von 3 Millionen Barrel 2016 auf 5 Millionen Barrel, also hat er vor, auf 2030 zu steigern. Das heißt, das steht ein bisschen im Widerspruch, was er quasi auf der Weltklimakonferenz versprochen hat, dass die Ölförderung runtergehen soll. Er will es fast verdoppeln. Das steht einfach wirklich im kompletten Gegenspruch. Also er hat beides gesagt. Er will weniger Öl und dann der Plan von seiner Ölfirma ist, er will es fast verdoppeln bis 2030.
Er wirbt ganz offen
schon
für Öl und Gas.
Wild.
Und da möchte ich auch noch ein Zitat vom Guardian reinschmeißen, das er mittlerweile dementiert hat, aber der Sultan Ahmed al-Jaber hat wortwörtlich gesagt, dass es keine Belege gäbe, dass ein Ausstieg aus fossilen Brennstoffen den Temperaturanstieg abschwächen würde. Hat der Guardian berichtet. Er sagt jetzt, halte mal, das habe ich nicht so gemeint. Aber ich weiß nicht, fällt dir was ein? Wie kann man das denn anders meinen?
Ich weiß nicht, wie man das anders meinen kann. Und ich glaube, der meint das auch ganz genau so. Ich habe aber auch schon, ich habe auch noch ein paar Punkte, dass er auch ein sehr darauf bedacht ist, wie er in der Öffentlichkeit dasteht. Und wenn er es dementiert, dann muss man das natürlich so sagen. Aber kann ja jeder dementieren.
Ja, auf jeden Fall plant ADNOC auch weiterhin die Ölförderung auszubauen. Aber ich meine, wir bewegen uns schleichend.
Ja, ADNOC hat aber auch 15 Milliarden in kohlenstoffarme Energieerzeugung investiert. Das wird ihnen auch immer zugute gehalten, auch für Leute, die verteidigen wollen. Das sind auch 15 Milliarden in grüne Energien. Was kann man jetzt gegen die haben? Da hat die Financial Times rausgefunden, dass in der gleichen Zeit, wo 15 Milliarden in diese kohlenstoffarme Energieerzeugung geflossen sind, sind 150 Milliarden in Öl- und Gasförderungen geflossen, das heißt das Zehnfache. Und ich würde sagen, da sind einfach die Prioritäten schon mal klar gesteckt, wenn das Zehnfache in Öl und Gas fließt.
Ja, es ist einfach Also es stinkt einfach auch mega nach Greenwashing.
Ja, vor allem, wenn man dann sich anguckt, auch dieses Öffentlichkeit wirksame, er will das gar nicht, dass man das alles so rausfindet, weil er hat, seine Mitarbeiter haben wohl den Auftrag bekommen, den Wikipedia-Artikel von Al-Jaber zu schönen und haben da probiert, Passagen mit Ölförderung, die damit zusammenhingen, rauszulöschen. Hat leider nicht funktioniert, weil irgendwelche anderen das halt immer wieder reingeschrieben haben. Aber trotzdem hat er probiert, quasi einen Wikipedia-Artikel zu schönen. Und außerdem läuft der ganze E-Mail-Verkehr zur Weltklimakonferenz über Server von der Ölfirma von Dubai. Das heißt, möglicherweise ist der ganze Schriftverkehr für diese Ölfirma komplett einsehbar, die zur Weltklimakonferenz läuft, hat auch der Guardian berichtet, dass das möglicherweise so sei. Und auch der Guardian hat rausgefunden, dass es ganz viele Fake-Profile im Social Media gibt, die Al-Jaber als COP-Präsident verteidigen und befürworten. Mhm. Das heißt, da wird sehr doll probiert, öffentlich ihn besser darzustellen, als er ist. Finde ich schon crazy. Da habe ich mich ja kurz gerade ein bisschen in Rage geredet.
Ja, aber ich.
Und wird immer.
Also ich bin auch völlig mit dabei. Ich habe auch wirklich beim Recherchieren, ich weiß nicht, ob ich schon mal so oft meinen Kopf geschüttelt habe. Das ist wirklich.
Ja, also ich habe jetzt halt auch immer gesagt, wo das her ist. Financial Times, Guardian, das ist jetzt nicht, dass irgendein Depp das behauptet. Sondern das ist schon vertrauenswürdige Quellen. Und das ist schon krass. Und der ist Präsident der Weltklimakonferenz in einem Moment, 2023, wo entweder jetzt oder es zu spät. Und dann ist der Präsident.
Ja, und das ist auch, also die Aussicht, dass das nächstes Jahr oder bei der nächsten Weltklimakonferenz besser wird, die ist nicht wirklich da. Vor allem auch nicht mit dieser Nachricht, die da durchgesendet wird. Ich meine, ich bin mir nicht sicher, ob quasi jetzt erst entschieden wurde, wo dieser neue, also wer das neue Austragungsland ist oder ob das schon vor der Klimakonferenz stattfand. Aber warum war das nicht ein riesen Aufschrei in den Medien? Warum habe ich nichts darüber gelesen? Warum war nirgendwo zu sehen, wir haben nicht aus den Fehlern gelernt? Nächste Klimakonferenz, Aserbaidschan, genau die gleiche Phase.
Ja.
Wo? Ich habe es nirgendwo gelesen. Und ich frage mich wirklich.
Ja, ups, Kasper, hier hört man's.
Ich habe schon überlegt, ob ich einfach mal eine richtig wütende Mail schreiben soll. Weil.
Ja, an wen? Genau. An Olaf Scholz oder wen?
Entschuldigung, Piraten.
Ja. Ich hatte jetzt gesagt, es gibt Fake-Profile, die den COP-Präsident auf Social Media verteidigen. Aber es gibt tatsächlich auch andere Leute, die ihn als COP-Präsident verteidigen, wie zum Beispiel Franz Timmermans. Kennst du den? Der ist nämlich Kommissar für Klimaschutz in der EU-Kommission.
Kommissar.
Das heißt, der ist auch schon cool. Der ist ein richtig hohes Tier in der EU und der sagt auch öfter mal schlaue Sachen, aber hier habe ich eine andere Meinung. Er hat nämlich gesagt, ich denke, die Leute konzentrieren sich zu sehr auf seine Rolle als CEO eines Ölkonzerns. Sie sollten sich ansehen, was er in den letzten Jahren getan hat. Er hat die Führung übernommen, um die Öl- und Gasindustrie in eine nachhaltige Welt zu führen. Da wollte ich nur mal sagen, dass ADNOC 10-mal so viel in Öl und Gas investiert hat, wie in kohlenstoffarme Energieerzeugung. Also, das sieht der Franz Timmermans als genug an, anscheinend.
Wählt der FDP, oder?
Nee, der sagt auch öfter mal gute Sachen, aber da habe ich wirklich eine komplett andere Meinung als Franz Timmermans, weil ich finde, dass das nicht genug ist und dass es ziemlich viele gute Leute gibt, die man als Präsident einer Weltklimakonferenz haben könnte, aber ein CEO einer Ölfirma, die probiert, Öl und Gas weiter auszubauen, ist vielleicht die falscheste Person, die man wählen kann. Ich habe aber noch Achim Steiner gefunden, der ist deutscher Direktor beim UN-Entwicklungsprogramm, also auch eine mächtige Person, die ihn auch verteidigt. Er hat nämlich gesagt, ich würde denjenigen, die zum Beispiel den Vereinigten Arabischen Emiraten kritisch gegenüberstehen, raten, die Wirtschaftsgeschichte der Vereinigten Arabischen Emiraten in den letzten 20 Jahren zu studieren. Sie werden überrascht sein, dass das, was einst buchstäblich 99% der Wirtschaft der Vereinigten Arabischen Emirate ausmachte, heute fast auf den Kopf gestellt ist. Was er damit meint, ist, dass Öl- und Gasförderung tatsächlich vor 20 Jahren fast 100% des BIPs ausgemacht haben. Und heute ist es circa ein Drittel des BIPs. Heißt das jetzt, dass es quasi reduziert wurde? Es war 100%, jetzt ein Drittel. Das heißt, es ist minus zwei Drittel ist Ölförderung. Wenn Achim Steiner das damit meint, dann muss er sich das selber nochmal genauer angucken und studieren. Also wer bin ich, dem zu widersprechen? Aber ich mach's einfach, weil ich sehe es anders. Weil die Wirtschaftsleistung der Vereinigten Arabischen Emirate ist drastisch gestiegen in den letzten 20 Jahren. Das heißt, die war vor 20 Jahren viel, 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 viel geringer als jetzt. Und die haben es halt geschafft, das zu mehr zu diversifizieren, ihre Wirtschaftsleistung. Das heißt, es ist jetzt auch viel zum Beispiel Tourismus, ja, was in Dubai passiert. Das heißt, also man sieht es ja auch, man kennt ziemlich viele Leute auch in unserem Umfeld, die Urlaub auf einmal in Dubai machen.
Die ganzen Influencer.
Und das zählt natürlich auch ins BIP rein. Ja. Wenn man sich jetzt aber einfach nur die glatten Zahlen der Ölförderung anguckt, die das BIP ausmachen, dann ist es so, dass 1985 waren es 56 Millionen Tonnen, die gefördert wurden. Und 2022 waren es 181 Millionen Tonnen. Das heißt, mehr als dreimal so viel. Und jetzt frage ich einfach mal an Achim Steiner, ist es wichtig, welcher Anteil das vom BIP ist? Oder ist es wichtig, dass das einfach mehr als dreimal so viel ist und dass das mehr als dreimal so viel das Klima belastet? Weil dem Klima ist es ziemlich scheißegal, ob nicht dabei Tourismus passiert oder ob dabei kein Tourismus passiert. Und das tut mir einfach wirklich leid, da ist dieses Verhältnis vom BIP einfach keine Maßeinheit, die hier sinnvoll ist. Und der, oh Gott, oder? Ist doch
völlig
so.
Ja, schreib doch mal eine E-Mail. Ich bin auf die Antwort gespannt.
Dreimal, ist es in den 20 Jahren, es ist dreimal so viel geworden.
Ja.
Und er sagt, es ist doch jetzt nur noch ein Drittel. Nein, es ist dreimal so viel.
Das ist ja genau das, was eben dieses Datenbeschönigen einfach so nervig macht oder Statistiken beschönigen. Weil einfach, wenn man nicht erklärt, mit was man vergleicht und das dann nicht so aufdröselt, dann hört sich das im ersten Moment super gut an. Aber es ist einfach runtergebrochen falsch. Also es wird deswegen nicht weniger Öl und Gas gefördert. Und das ist ja die Aussage. Ja, genau, das ist ja die Aussage von ihm. Also, naja.
Und ich wollte noch sagen, es ist nicht nur Tourismus, sondern auch viel Investition in KI, die anscheinend die Vereinigten Arabischen Emirate auch machen. Wusste ich auch nicht, aber das macht wohl auch viel des BIPs aus im Moment. Mhm. Einfach nur für die Vollständigkeit. Also, ich habe noch eine Sache zu Al-Jaber und ich glaube, dann habe ich mich auch genug in Rage geredet. aber ich finde, es ist wichtig, auch mal das gehört zu haben, weil das musste ich jetzt ja überall zusammen recherchieren und habe ja auch diese Zitate gefunden, wo ich dann nochmal genauer reingegangen bin und dachte, nee, so kannst du es halt auch nicht sagen, auch wenn das renommierte Leute sind. Also, naja.
Ja, total.
Aber man kann halt auch andere Meinungen als renommierte Leute haben. Laut dem BBC, die haben nämlich Dokumente vorliegen, also auch wieder eine vertrauenswürdige Quelle, deren Inhalt wird aber von Al-Jaber bestritten. Ich werde trotzdem sagen, was der BBC behauptet. Die sagen nämlich, dass Al-Jaber während der Weltklimakonferenz Treffen mit anderen Regierungschefs anderer Länder genutzt haben soll, um Öl- und Gasdeals zwischen diesen Ländern und ADNOC zu schließen.
Mm.
Das heißt, er hat quasi Business-Meetings seiner Ölfirma, wo er Chef ist, gehabt. Unter dem, wirklich als Treffen für die Weltklimakonferenz, hatte er dann Gasdeals angeblich abgeschlossen, laut BBC-Dokumenten.
Ja, für mich klingt das Ganze ein bisschen nach einer Konferenz für Öl- und Gasunternehmen. Und da ist auch schon eine richtig gute Überleitung zu ein paar Überschriften, die ich gefunden habe. Und zwar sagt der Spiegel sowas wie Gruppentherapie mit einem Dealer. In der SZ kann man lesen, unterwandert die Öl- und Gaslobby die Klimakonferenz? Und das bringt mich auf die Frage, die du mir gestellt hast. Magst du sie vorlesen? Oder?
Warte, ich muss hier wette, die letzte Frage hier.
Ja, McKinsey.
Ja, McKinseys gefährliches Energieübertragungsnarrativ. Was hat die Unternehmensberatung mit der COP28 zu tun und warum könnte der Tagungsplan, der von der Unternehmensberatung erstellt wurde, für einen grünen Wandel gefährlicher sein, als wir denken? Das ist natürlich auch erstmal eine reißerische Frage und auch viele Fremdwörter, die du vielleicht auch erstmal erklären musst, wenn du probierst, die Frage zu beantworten. Ja.
Ich musste ganz schön viel googeln. Ich habe nämlich gar nichts darüber gelesen. Also die Frage kam für mich total überraschend. Ich habe die nirgendwo auf Instagram oder so, ne, wenn du von der Tagesschau poppen ja immer diese Neuigkeiten auf oder so, habe ich nie was drüber gelesen. Also McKinsey ist eine Art Unternehmensberatung und diese Unternehmensberatung hat eben quasi für die Tagungsleitung einen Plan erstellt. Also das ist ja eine riesige Konferenz mit ganz vielen unterschiedlichen Vorträgen und unterschiedlichen Panels, die da passieren. Und da kam also...
Also McKinsey hat nicht den besten Ruf für so linke, grüne Leute, aber soweit erstmal normal.
Genau. Und diese Unternehmensagentur hat dann quasi gesagt, okay, hört zu, wir machen euch einen Tagesleitungsplan. Und weil wir so gut Menschen sind, machen wir das einfach pro bono. Also wir machen es einfach quasi kostenlos. Da kann man sich ja schon mal denken, okay, irgendwie auch komisch, ist ja ein riesiges Unternehmen, will ja eigentlich Geld verdienen, so, ne? So, und jetzt hat McKinsey diesen den Plan für die Tagesleitung erstellt und der französischen Nachrichtenagentur AFP lag das eben vor, um die Quelle zu nennen. Und dieses Energieübergangsnarrativ, was in diesem Plan verfestigt ist, das sagt, dass der Ölverbrauch bis 2050 nur um 50% reduziert werden soll. Und es ruft dazu auf, jedes Jahr bis zu diesem Zeitpunkt weitere Billionen in die Erschließung neuer Öl- und Gasvorkommen zu investieren. Ja. Und das auf einer Klimakonferenz. UN-Generalsekretär Guterres hat dazu gesagt, das ist so viel wie moralischer und wirtschaftlicher Wahnsinn. Und es würde erfordern, dass wir bis 2050 nicht nur 100.000 Mal so viel CO2 wieder aus der Atmosphäre holen wie heute. Also quasi, sie fordern dazu auf, mehr Öl- und Gasvorkommen zu erschließen und da rein zu investieren, sagen aber gleichzeitig, kommt man wieder auf dieses CCS-Verfahren zurück und sagt, naja, aber damit kann man es ja quasi wieder rausholen. Aber das würde bedeuten, dass wir bis 2050 mehr als 100.000 Mal so viel CO2 wie heute aus der Atmosphäre wieder rausholen sollten. Und dass diese rein hypothetische CO2-Absaugung, die noch gar nicht in so einem großen Maßstab funktioniert und wahrscheinlich auch niemals funktionieren würde, nochmal verdoppelt werden muss. Und was ich auch richtig gut fand, war der Vergleich. Es ist, als treffen sich Drogenabhängige zur Gruppentherapie, aber der vermeintliche Therapeut ist ein Großdealer mit professioneller Marketingunterstützung. Also was McKinsey eigentlich machen wollte, ist, sie wollten diese Konferenz für sich, also das ist natürlich jetzt hier alles nur gemutmaßt, ne? Aber es fühlt sich so an, als würde man diese Konferenz nutzen wollen, um ganz viele Öl- und Gasunternehmen zusammenzubringen und zu sagen, so, wie machen wir das jetzt schlau? Wir machen das einfach ganz öffentlich, greenwashen uns maßlos und fahren darunter aber eigentlich eine richtig geile Marktstrategie und machen Kapitalismus vom Feinsten. Das ist das, was das eigentlich aussagt. Und unter diesen Kunden von McKinsey, also ich habe gerade gesagt, Kinsey macht diese Tagesplanung anscheinend pro bono, also ohne Honorar, aber die haben natürlich trotzdem ganz große Kunden, diese Unternehmensagency, und dazu gehört ExxonMobil, Saudi Aramco, BP, Shell, also einige der größten Ölkonzerne der Welt. Coincidence? Ich glaube nicht.
Ich glaube schon. Ja, klar. Also natürlich ist das natürlich alles, was wir in diesem Podcast sagen, natürlich nur eine Mutmaßung, weil wir natürlich uns hier auch mit großen Unternehmen anlegen. Und die haben natürlich auch Anwälte, die, wenn sie wollen, könnten sie natürlich dann das angreifen, wenn wir das nicht sagen.
Genau, also wir haben eigentlich von gar nichts eine Ahnung. Aber wenn man sich einfach mal nur diese Fakten anschaut, dann könnte man zu der Schlussfolgerung kommen, zu der wir gerade gekommen sind. Das muss man nicht machen. Es kann auch sein, genau, dass man das Ganze so argumentiert und sagt, naja, aber schau mal, ist ja super cool, sitzen auf so einer Klimakonferenz ganz viele Menschen zusammen, die sich mit Wirtschaft auskennen und auch in der Gas- und Ölindustrie sitzen. Das heißt, das sind die Menschen, die wirklich einen Hebel umlegen könnten, die sagen könnten, okay, der Welt geht's wirklich schlecht. Genau, aber könnte ja so sein, dass das quasi der Grund ist, dass man sagt, naja, da setzt man sich dann zusammen und die ganz, ganz Mächtigen, die machen es dann richtig gut und dann geht's der Erde wieder besser. Also die Fakten, die sprechen zwar dagegen, aber das könnte ja trotzdem so sein.
Ja, könnte.
Ich weiß nicht, wie es dir geht gerade, Johannes, aber ich bin richtig, richtig aufgewühlt.
Ja, das ist eine richtige Scheiß-Sache hier. Man denkt immer Weltklimakonferenz, da sitzen Leute zusammen, die wirklich die Welt verbessern wollen. Und da sind auch ganz viele dabei, die das wollen. Aber es sind auch ganz viele dabei, die das, also wenn man sich die Quellen anguckt, eher wahrscheinlich nicht so gut.
Ja, und das, lass mich überleiten. Weil du gerade meintest, da sitzen ganz viele Menschen zusammen, die das vielleicht oder wollen oder vielleicht nicht wollen. Dazu muss man sagen, die teilnehmende Zahl bei dieser Weltklimakonferenz ist exorbitant gestiegen. Und das ist die Frage, die ich dir gestellt habe. Und zwar, warum sind es mittlerweile so viele Teilnehmende bei der Klimakonferenz? Und was für Probleme bringt das mit sich? Was hast denn du da gefunden?
Ja, also ich habe erstmal gefunden, dass tatsächlich da waren wohl rund 70.000 Teilnehmer, was auch schon ganz schön viel ist. Und angemeldet waren wohl sogar um die 90.000. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein sehr großes Gelände, um das es geht. Und es ist auch so, dass auch Leute, die da waren, davon berichtet haben, dass man sich eher sehr verlaufen gefühlt auf diesem Gelände. Sehr viel passiert gleichzeitig. Niemand kann alles mitbekommen. Und dadurch ist das eher so ein Messe-Feeling als ein Feeling, dass man zusammen an einem Strang zieht und man kann alles mitbekommen. Das heißt, so ein Überblick behalten ist schwierig. Und das könnte auch möglicherweise ein Grund sein, dass es nur sehr wenig konkrete Beschlüsse gab.
Oder auch, dass man Entschuldigung, falle ich dir kurz ins Wort. Aber nee, was mir da gerade auch noch einfällt, ist, wenn man das Gefühl hat, dass ganz viel gleichzeitig passiert und man keinen Überblick hat, dann sind das ja genau die perfekten Orte, um gewisse Dinge zu besprechen und gewisse Strategien zu fahren, die vielleicht gar nicht jeder mitbekommen soll.
Ja, das ist auf jeden Fall möglich bei so einer großen Konferenz. Ist
vielleicht auch gar nicht mal so
ungewollt. Die war auch tatsächlich doppelt so groß. Wer weiß. Das ist natürlich auch eine Mutmaßung.
Das ist eine Mutmaßung.
Auf jeden Fall ist sie doppelt so groß wie die vergangenen Konferenzen. Das heißt, das ist schon mal krass. Und die Anzahl von Non-Governmental Organization-Teilnehmern, also da geht es dann auch viel um Klimaschutzverbände und sowas. Genau. Die ist auf 20.000 Personen beschränkt. Das heißt, auch da ist dann der Anteil von NGOs sinkt natürlich, wenn die eine feste Größe haben, die die maximal haben dürfen. Aber insgesamt kommen natürlich mehr. Das heißt, anteilig ist es natürlich weniger geworden. Und da ist halt in Dubai auch so, dass die starke Beschneidung ihrer Rechte haben, als was wir hier gewohnt wären. Das heißt, wenn die protestieren wollten, was natürlich auch so eine Weltklimakonferenz eigentlich der perfekte Ort ist, was auch eigentlich traditionell so passiert, dass Leute auch da ihren Unmut und äußern können und sagen, das passiert ihnen nicht schnell genug. Das gehört auch eigentlich zu so einer Konferenz dazu. In Dubai ist es so, dass die das morgens ankündigen mussten und dann nur zeitlich beschränkt an wenigen ausgewählten Orten, die dann auch nicht so mega öffentlich waren, dann ihren Protest zeitlich beschränkt machen durften. Also auch da für NGOs eher schlecht und auch Dubai ist eher ein teurer Ort, wenn man da sich ein Hotelzimmer holen muss. Das heißt, auch viele NGOs haben gesagt, da können wir gar nicht mit so vielen Leuten hin, weil es einfach zu teuer ist. Das heißt also NGOs, das war jetzt nicht die Weltklimakonferenz für die NGOs. Dafür Regierungsdelegationen gab es viele. Da gab es nämlich 54.000 Personen, waren angemeldet aus Regierungsdelegationen. Zum Beispiel 250 aus Deutschland, also 250 Personen, 450 aus der Türkei, 600 aus Russland, 1.300 aus Brasilien. Das sind aber nicht alles Beamte, sondern auch Vertreter aus Wirtschaft, Gewerkschaften und Organisationen. Das heißt, auch hier sind Wirtschaftsvertreter dabei. Was könnten das denn für Wirtschaftsvertreter sein? Da wurde rausgefunden, dass insgesamt ca. 2.400 Öl- und Gaslobbyisten zum Beispiel da waren. Ich finde, 2.400 Öl- und Gaslobbyisten ist schon ganz schön viel für eine Weltklimakonferenz. Ja. Und da ist es ja nicht mal so, dass die öffentlich was vorgeben müssen, dass sie dieses Weltklima retten wollen, sondern die sind angereist mit dem Gegenteil.
Ja, um Lobbyarbeit zu
also
machen.
Also Öl- und Gasinteressen zu vertreten. Mhm. Ja. Ja. Diese 2.400 Öl- und Gaslobbyisten, die kann man natürlich auch in Verhältnis setzen zu anderen Personen, die da waren. Wie wir am Anfang schon gesagt haben, ist eine Sache, die ja beschlossen wurde, ist, dass Länder, die besonders unter dem Klimawandel leiden, entschädigt werden sollten. Und tatsächlich ist so, dass die Länder mit den stärksten Auswirkungen des Klimawandels weniger Delegierte alle zusammen haben, als Öl- und Gaslobbyisten da waren. Und dass zum Beispiel auch alle indigenen Völker, die da auf der Weltklimakonferenz Personen hingeschickt haben, das waren auch weniger als die Öl- und Gaslobbyisten. Das heißt, zwar ist diese große Erklärung mit, wir wollen hier die, die es am meisten betrifft, schützen und finanziell unterstützen, aber man redet nicht wirklich mit denen, sondern eher mit Öl- und Gaslobbyisten, beziehungsweise man waren mehr von denen da, was finde ich auch schon tief blicken lässt. Ja, das war so ungefähr das, was ich rausgefunden habe zu, wie die Teilnehmer der Weltklimakonferenz aufgebaut waren.
Ja, das ist ein ganz schönes Brett. Ich habe das Gefühl,
ja,
wahrscheinlich muss man jetzt erstmal eine Runde durchatmen. Und ich würde auch sagen, dass
ja,
wir...
Und dass es nicht so geil ist, wie man vielleicht dachte.
Ja, und das waren jetzt 50 Minuten ein Thema laut gemacht, was in meiner Auffassung viel zu leise war in den Medien. Diese Klimakonferenz mit all ihren Facetten ist irgendwie untergegangen. Klimaproteste, Demonstrationen, Aufarbeitung von diesem Thema, Kritik, auch positive Punkte definitiv, die sind für mich zu kurz gekommen bei so einem großen Thema wie einer Weltklimakonferenz. Das Thema, die Krise, die unsere Generation wohl gerade mit am meisten beschäftigt. Ja, und dafür finde ich, war für mich diese Folge total wichtig, um die Stimme zu geben, diese Dinge aufzudröseln und zu sagen, nur weil das so cool klingt und weil da so ein riesiger, schöner, grüner, glitzernder Greenwashing-Mantel drüber gelegt worden ist, ist die Essenz von dem Ganzen, was da passiert ist, ziemlich beschissen und die macht mir ziemlich Angst. Und wenn ich auf die nächste Klimakonferenz schaue, dann bin ich mal gespannt, wie der Podcast die Folge über die Klimakonferenz wird.
Und ich meine, wir sind auch einfach ja nur zwei Leute, die einfach Interesse daran haben, dass man darüber spricht, dass man sich darüber Gedanken macht und dass man zu dem bestmöglichen Ergebnis kommt, weil wir und mehr als diesen Podcast machen und drüber reden, können wir halt nicht. Wir sind nicht der Chef von ADNOC. Wir sind nicht Präsident vom Weltklimarat, Weltklimakonferenz. Wir sind das nicht, sondern wir haben das Mittel, quasi jetzt darüber zu reden und euch irgendwie vielleicht ein paar Gedanken in den Kopf zu setzen, dass man denkt, ey, hier läuft irgendwas in die falsche Richtung und dass man sich als Gemeinschaft als engagieren muss und dass man laut werden muss, dass es vielleicht besser laufen kann. Weil mehr können wir alle nicht machen, als laut werden und vielleicht was dazu beitragen, dass es in die richtige Richtung
ja,
geht.
Und
ich meine, du hast jetzt gesagt, eine Stunde haben wir geredet. Ich habe mir als auch angeguckt zur ja, Recherche vom ZDF, wurde drüber geredet, wie die diese Weltklimakonferenz einschätzen. Da waren ein paar Leute da, die auf der Weltklimakonferenz saßen und die haben alle gesagt, ja, man muss es verstehen aus der Historie von den Vereinigten Arabischen Emiraten, mehr geht nicht und wenigstens geht es ja in kleinen Schritten in die richtige Richtung und das hat mich sauer gemacht und die haben auch über eine Stunde geredet und die haben sich die ganze Zeit selber im Kreis gedreht und gesagt, komm, es geht doch wenigstens in die richtige Richtung, ist doch alles gut und so ist es nicht. Es muss schneller gehen, es muss besser gehen. Und man darf da nicht das Feld denen überlassen, die gar nichts Gutes im Schild führen.
Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, ist ja schön und gut, aber was kann ich machen? In Deutschland haben wir die Möglichkeit, wählen zu gehen. Und ich weiß, das ist auch ein Riesendiskussionsthema, aber wir können unsere Stimme geben und wir können uns für Parteien entscheiden, die das meiste von dem, was wir vertreten, vielleicht auch vertreten und in die richtige Richtung laufen und vor allem mit dem, wir nehmen diesen Podcast am 17. Januar 2024 auf, vor allem mit dem, was gerade in den News auch ist, ne, was Parteien angeht und Wählen angeht. Es ist wirklich unfassbar wichtig, dass ihr wählen geht und das ist das, was ihr machen könnt. Um jetzt wieder aus diesem alles ist scheiße Loch rauszukommen. Also man hat ein bisschen, hat man die Möglichkeit teilzunehmen. Und ich wollte mich auch bedanken, dass ihr bis hierhin zugehört habt, weil das ist auch schon mal richtig cool.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und ja, das ist vielleicht alles gerade scheiße, was Weltklimakonferenz angeht, aber es muss ja nicht so bleiben. Und da kann man ja zu beitragen vielleicht.
Genau.
Puh. Deswegen, positiv, wir sind raus.
Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.